Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim und heute bin ich leider alleine, da mein Bruder heute noch in Urlaub ist und wir trotzdem zumindest eine kurze Folge machen wollten. Aber bevor ich anfange, muss ich noch einen Fehler aus meiner Folge über Johan Cruyff korrigieren. Ich hatte da erzählt, dass Ajax Amsterdam 1971 den Landesmeisterpokal als erste niederländische Mannschaft gewann. Aber tatsächlich hatte bereits Feyenoord Rotterdam in der Vorsaison 1970 den Landesmeisterpokal gewonnen. Und das wollte ich jetzt nur erst einmal klarstellen. Ja, kommen wir jetzt zu unserer heutigen Folge. Beim Erstellen der Skripte für die Folgen müssen wir immer einiges kürzen, was wir eigentlich vielleicht auch gerne erzählen würden. Aber dann würden die Folgen sehr ausufern. Oder manchmal lese ich etwas über andere Spieler, die weniger bekannt sind und vielleicht aus meiner Sicht nicht eine ganze Folge tragen würden. Daher mache ich heute sozusagen eine Ergänzungsfolge, und zwar über Gino Marchetti, einem der besten Defensive Ends der NFL-Geschichte und Spieler der Baltimore Colts, über die und Johnny Unitas habe ich ja bereits eine Folge gemacht. Und ich werde erzählen, wie er bereits während seiner großen Karriere es geschafft hat, ein Fastfood-Imperium aufzubauen. Fangen wir aber vorne an. Gino Marchetti wurde am 2.1.1926 in der Nähe von Smithers, West Virginia, südlich der Hauptstadt Charleston, geboren als Sohn italienischer Einwanderer Ernesto, später Ernest Marchetti und Maria, die beide aus Lucca, Italien in der Toskana kamen. Sie zogen nach Virginia, weil Ernesto über seinen Bruder einen Job im Bergbauunternehmen bekommen hatte. Und so konnten sie dann Italien verlassen. Da die Familie aber nicht dauerhaft ein Leben im Kohlebergbau führen wollte, zogen sie nach Antioch, Kalifornien, als Marchetti noch sehr jung war. Dort eröffnete sein Vater den Nevada Club, in dem dann Getränke und Speisen serviert wurden und vor allem legale Pokerspiele stattfanden. Ernest, sein Vater, nahm die amerikanische Staatsbürgerschaft an, seine Mutter Maria jedoch nicht, weil es Probleme mit den Papieren gab. Denn zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, als sich Amerika im Krieg mit Italien befand, wurde sie zunächst in ein Internierungslager eingewiesen, wie viele andere Ausländer oder Europäer, die zu den Achsenmächten gehörten, ebenfalls. Und nachdem sie aber nicht mehr als feindliche Ausländerin interniert gewesen war, wurde sie trotzdem als angebliche Bedrohung der nationalen Sicherheit aus Antiochia vertrieben. Die Familie zog nur ein paar Meilen weiter, außerhalb von Antioch, während der Rest der Familie, einschließlich Gino, der die Highschool besuchte, nach Antiochia gehen konnte, war dies für seine Mutter nicht mehr möglich. Und das, obwohl sie ja bereits einen Sohn in der Armee hatte und Gino ebenfalls kurz davor stand, einberufen zu werden. Das hat der Familie natürlich sehr zu schaffen gemacht. Trotzdem erklärte der Gino später, dass seine Eltern nie einen Groll gehegt hätten. Sie hätten Amerika immer geliebt. Gino war ein sehr wilder und sehr großer Junge. Und als Senior war er schon sehr berüchtigt an der Highschool und fing auch gerne Streit an. Tatsächlich wollte dann die Schule ihn nach einem Streit mit einem Lehrer auch der Schule verweisen. Und wie er dann mal erzählte, hatte er die Wahl, seinem Vater gegenüberzutreten oder aber zur Armee zu gehen. Denn der Vorteil, zur Armee zu gehen, war, dass er dann automatisch seinen Highschool-Abschluss bekam, auch wenn er die Prüfung gar nicht absolvierte. Marchettis Leben wurde insgesamt durch seine Zeit im Zweiten Weltkrieg sehr geprägt, denn er wurde 1944 eingezogen und nach Europa verschifft. Er diente dort als Infanterist und kämpfte auch in den Ardennenschlachten, die als eine der blutigsten Auseinandersetzungen des Krieges in die Geschichte eingingen. Das erste Mal, als ich Schnee sah, musste ich auch darin schlafen. In einem Interview aus dem Jahr 2009 bezeichnete Marchetti seine Erfahrung im Zweiten Weltkrieg als lebensverändernd und sagte, wäre ich nicht zur Armee gegangen, wäre ich wahrscheinlich in eine der Fabriken gegangen, hätte gearbeitet, bis ich 65 war, wäre in Rente gegangen und das wäre mein Leben gewesen. Genau das haben sie in Antioch alle getan. Da sich der Krieg dem Ende zuneigte, hätte ich wahrscheinlich zu Hause bleiben können und hätte auch so meinen Abschluss vielleicht doch noch machen können. Aber es war das Beste für mich, was ich je getan habe. Es gab mir die Disziplin, die ich in meinem Leben brauchte. Nach seiner Rückkehr aus dem Krieg 1946 studierte er zunächst am Modesto Junior College in Kalifornien und wechselte dann an die University of San Francisco. Er fuhr dort mit einem Motorrad, schwarzer Lederjacke, Stiefeln und Sonnenbrille vor, die Haare viel länger als es zu dieser Zeit üblich war und zu einer Tolle gegelt. Sein Trainer war nicht besonders begeistert von seinem Auftreten, trotzdem gab er ihm die Chance, dort Football zu spielen. Und er wurde ein zentraler Bestandteil des legendären Undefeated Team von 1951, eine der besten College-Mannschaften aller Zeiten, die ungeschlagen blieb, aber dennoch nicht an einem Bowl-Game teilnahm, weil sie sich weigerte, ohne ihre schwarzen Mitspieler anzutreten. Sie wurden nämlich zum Rose Bowl eingeladen, aber ausdrücklich ohne ihre beiden schwarzen Mitspieler Tola und Madsen. Aber Marchetti, der Mannschaftskapitän war, erklärte, dass sie ohne die beiden Kameraden nicht antreten werden. Dieses moralisch bedeutende Ereignis unterstreicht vor allem seinen Charakter. Er ging auch einmal in eine Bar mit seinem Kameraden Tola und zwei anderen weißen Spielern und sie wurden dort nicht bedient, weil sie Tola dabei hatten. Während der Diskussion hätten die vier beinahe die ganze Bar auseinandergenommen, als es zum Streit kam. Das zeigt, dass Marchetti sich früh für die Gleichberechtigung eingesetzt hat. Marchetti wurde dann 1952 von den New York Yankees in der ersten Runde des NFL-Draft als Nummer 14 insgesamt ausgewählt. Die New York Yankees waren damals noch ein Football-Team, wurden aber im gleichen Jahr zu den Dallas Texans und wechselten aus New York nach Dallas. Allerdings waren die Texans ebenfalls nur ein sehr kurzlebiges Team, das nach nur einer Saison aufgelöst wurde und dann zu den Baltimore Colts wurde. Marchetti wurde damit ein Gründungsmitglied der Colts, wo er seine gesamte restliche NFL-Karriere verbringen sollte. Er spielte als Defensive End, also außen in der Defense Line, eine Position, die damals noch nicht so die Aufmerksamkeit erhielt, wie es vielleicht heute der Fall ist. Dennoch revolutionierte Marchetti das Spiel auf dieser Position durch seine Schnelligkeit, Technik und Spielintelligenz. Er galt als nahezu unaufhaltsam und war bekannt für seine Fairness, aber vor allem auch für seine Härte. Er sagte einmal, dass sein Geheimnis war, dass er zu 90% im Offsides, das heißt knapp über der Line of Scrimmage, stand, bevor der Spielzug losging. Aber er habe nie eine Flagge bekommen. Er meinte, das wäre gewesen, weil er immer so freundlich und höflich zu den Schiedsrichtern gewesen war. Andere Mitspieler meinten eher, weil die Schiedsrichter zu viel Angst vor ihm hatten oder vielleicht auch zu viel Respekt. Er war 1,95 Meter groß und wog zwischen 115 bis 120 Kilo. Er dominierte damit die gegnerischen Offense-Lines und zwang Quarterback ständig zu Fehlern. Er war sozusagen ein früher Pass-Rusher, lange bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Der legendäre Coach Vince Lombardi nannte ihn später den größten Spieler, gegen den wir je gespielt haben. Mit den Colts errang er viele Erfolge. Er gewann die NFL 1958-59, war elfmaliger Pro Bowl-Teilnehmer, durchgehend von 1954 bis 1964. Neunmaliger First Team All-Pro und er ist Mitglied des 50-jährigen NFL-Jubiläums All-Star-Teams, als auch des 75-jährigen, als auch des 100. Jubiläums All-Star-Teams, sozusagen in allen drei All-Star-Teams hintereinander, wobei er der einzige Spieler ist, dem das gelang. Pro Football Hall of Fame-Aufnahme erfolgte dann bereits 1972, also für seine Position ist er sozusagen eine Legende. Das berühmteste Spiel, an dem er teilnahm, war das Championship Game 1958. Das wird ja auch The Greatest Game Ever Played genannt. Auch darüber habe ich in meiner Folge über Johnny Unitas und die Baltimore Colts schon gesprochen. Die Gegner waren die New York Giants im Yankee Stadium in New York am 28. Dezember 1958. Und dieses Spiel gilt als die Geburtsstunde der modernen NFL. Es war das erste Championship-Spiel, das live im nationalen Fernsehen übertragen wurde und dann auch noch in die Verlängerung ging. Und im Grunde war dies der Beginn der Fernsehsportart American Football in den USA und machte Football zu dem Sport, der er heute ist. Marchetti selber spielte in diesem Spiel trotz eines Beinbruchs. Er brach sich das linke Bein im vierten Viertel, weigerte sich doch zunächst ausgewechselt zu werden, ging dann auch nicht in die Kabine und bestand darauf, an der Seitenlinie sitzen zu bleiben und sein Team moralisch zu unterstützen. Seine Entschlossenheit wurde als Symbol für Mut und Einsatz im Profisport gefeiert. Die Colts gewannen durch einen Touchdown von Alan Amici in der Overtime, einer der größten Momente der Football-Geschichte. Aber auch im Folgejahr gewannen sie erneut die Championship und auch dies unter seiner Führung, weil er auch der Mannschaftskapitän war. 1964-65 trat Marchetti dann, nachdem er erneut nochmals Pro Bowler wurde, zurück. 1966 bat ihn allerdings der Colts-Trainer aufgrund mehrerer Verletzungen in der Defense zurückzukommen. Eigentlich sollte er nur so eine Art Co-Trainer werden und auf der Bank sitzen und die jungen Spieler unterstützen. Aber bereits nach dem ersten Spiel konnte er das nicht mit ansehen und bat den Trainer, wieder das Trikot tragen zu dürfen. Er machte insgesamt aber nur noch 4 Spiele und merkte dann selber an, dass er nicht mehr so gut war wie früher und hörte dann nach der Saison endgültig auf. Im Jahr 2021 listete ihn The Athletic als 34 größten Spieler der NFL-Geschichte. Football Digest führte ihn in seiner Liste zur Jahrhundertwende zum 40. größten Spieler der NFL und auch die Sporting News wählte ihn zum 15. größten Spieler aller Zeiten. Das zeigt, wie groß die Anerkennung für ihn in den USA und vor allem in Baltimore ist. Marquettis Nummer wurde von den Colts in der Folge nicht mehr vergeben und nach dem Umzug des Teams nach Indianapolis, als sie zu den Indianapolis Colts wurden, wurde die Nummer kurzzeitig wieder freigegeben. Aber es gab einen derart großen Aufruhr über die Änderung und die Freigabe, dass man das Ganze wieder zurückzog und die Nummer auch bei den Indianapolis Colts nicht mehr vergeben wird. Marquetti selber war natürlich vehement gegen den Umzug von Baltimore nach Indianapolis. Und das lag natürlich ja auch daran, dass, wie ich das in meiner Folge über die Colts schon beschrieben habe, dies wortwörtlich in einer Nacht- und Nebelaktion stattfand, als mitten in der Nacht LKWs anrollten in einer Winternacht und alle Mobilien des Vereins einschließlich der Namensschilder mitnahmen. Marquetti war vor allem auch dagegen, dass Indianapolis den Namen Colts behielt und war der Meinung, man hätte zumindest den Namen Colts der Stadt Baltimore überlassen müssen. Über seine Colts und ihre besonderen Verbindungen zu Baltimore sagte Marquetti, wir waren so etwas wie ein großes Highschool-Team in einer kleinen Stadt. Aber vor allem ist er auch dafür bekannt, dass er bereits während seiner aktiven Karriere als Geschäftsmann tätig war. Er gründete 1957 mit der Ermutigung und teilweise noch finanziellen Unterstützung des Colts-Besitzers Carol Rosenblum eine Fastfood-Restaurantkette in Baltimore, Maryland. Zusammen mit seinen Freunden und Teamkameraden Alan Amici, Joe Campanella und Louis Fischer. Die erste Filiale in Baltimore wurde 1959 unter dem Namen Geno's Diner eröffnet. Rosenblum hatte Marquetti bei einem Spiel gegen die San Francisco 49ers in sein Büro bestellt. Marquetti war sehr nervös, da er Angst hatte, dass er möglicherweise verkauft werden sollte. Aber Rosenblum wollte ihm eigentlich nur helfen. Er wollte lediglich, dass Marquetti darüber nachdachte, was er nach der Karriere machen will. Es sollte ihm nicht so ergehen wie anderen Sportstars zu dieser Zeit, die dann in ein Loch fielen. Die Idee, die man hatte, war relativ einfach, aber effektiv. Man verkaufte qualitativ hochwertige Burger und Fastfood-Produkte mit freundlichem Service und niedrigem Preis. Verbunden natürlich mit dem sportlichen Ruhm der NFL-Spieler und dem Namen Geno's Hamburgers. Nachher gab es auch Geno's Diners und andere Läden. Dabei war Geno's nicht nur eine Marke, sondern vor allem auch sowas wie ein Vertrauenssymbol für viele Football-Fans an der Ostküste. Er stand sozusagen mit seinem Namen für die Qualität. Man verkaufte Burger für 15 Cent und den Geno's Giant für 25 Cent. Der war größer und hatte Soße dabei. Der Erfolg kam aber erst mit einem Highway-Restaurant. Der Eigentümer des Grundstücks wollte für 10 Jahre direkt $10.000 haben. Geno hatte große Bedenken, ob er so viel 15 Cent Burger verkaufen konnte, um dieses Geld überhaupt wieder reinbringen zu können. Aber es stellte sich schon am Anfang heraus, dass sie $12.000 die Woche machten und so locker die Miete bezahlen konnten. Am Anfang fuhr Geno noch selber die Patties zu den einzelnen Filialen. In den 60er und 70er Jahren expandierte Geno's rasch. Die Kette wurde besonders in den Bundesstaaten Maryland, Pennsylvania, Virginia, Delaware und New Jersey beliebt. Am Höhepunkt ihres Erfolges betrieb Geno's über 350 Filialen an der Ostküste und der USA. Dazu kamen noch Restaurants seines Kollegen Alan Amici, der Drive-In-Restaurants eröffnet hatte. Die Restaurants boten neben klassischen Hamburgern auch Fried Chicken, Milkshakes, Pommes. Besonders erfolgreich war eine Untermarke innerhalb von Geno's, nämlich Geno's Kentucky Fried Chicken. Er war eine Partnerschaft mit Colonel Sanders von Kentucky Fried Chicken eingegangen und durfte als einziger auch die berühmte 11 Kräutergewürze mit im Sortiment haben. In vielen Geno's Restaurants gab es daher sowohl Burger als auch KFC-Produkte. Das war damals äußerst ungewöhnlich, dass es beides in einem Restaurant gab. Aber die Popularität von Geno's beruhte nicht nur auf dem Essen, sondern vor allem auf seiner Person. Er war nicht nur Namensgeber, sondern trat auch in der Werbung auf und war häufig in Filialen präsent. Vor allem gab es dort immer wieder Autogrammstunden von Footballstars und jede Filiale wurde von ihm persönlich eröffnet. Viele Fans, insbesondere Kinder, verbanden daher mit Ginos eine gewisse Nähe zu ihrem Footballhelden, was zu einer emotionalen Kundenbindung führte. Und so gab es daher auch sehr, sehr viele Kinder, die zu den Autogrammstunden gingen und teilweise bei jeder Restauranteröffnung. Eines dieser Kinder war der spätere Polizist Mike Gregor. Als 5- oder 6-jähriges Kind nahm seine alleinerziehende Mutter ihn mit zu mehreren Restauranteröffnungen von Marchetti. Das lag zum einen daran, dass er ein großer Fan von ihm war, weil er ja auch in Baltimore lebte, und zum anderen, weil es dort günstiges Essen gab. Sie stellten sich immer brav in der Schlange für die Autogramme an. Nach einigen Malen erkannte Marchetti ihn und begann sich mit ihm zu unterhalten. Da er gut erzogen war, ausdauernd in der Schlange stand, ohne Faxen zu machen und sich gut benahm, lud Marchetti ihn zu einem Spiel ein und nahm ihn vor dem Spiel mit in die Umkleidekabine. Er saß direkt neben Marchetti und schaute zu, wie sich die Spieler auf das Spiel vorbereiteten. Während manche Faxen machten oder Bälle durch die Kabine warfen, saß Marchetti nur vor seinem Spind und starrte geradeaus. Er setzte sein Gameface auf und sein Blick bekam etwas Furchteinflößendes. Wenn Gino vor dem Spiel kurz rausging ins Bad oder in den Trainingsraum, sagte er zu Mike, bleib bei meinem Spind sitzen. Und das machte er dann auch. Marchetti nahm ihn von da an jeden Sonntag vor und nach dem Spiel mit in die Kabine. Während des Spiels durfte er auch öfters auf der Spielerbank sitzen. Als einmal ein Security zu Mike sagte, er habe da nichts zu suchen und ihn packte, um ihn rauszubringen, stand Marchetti auf, ging auf ihn zu und fragte, wo bringst du ihn hin? Der Mitarbeiter war völlig verunsichert und sagte, der Junge gehört doch nicht hierher. Marchetti antwortete, solange ich sage, er gehört hierher, gehört er hierher. Natürlich hat ihm niemand widersprochen. Als der Junge 16 wurde, gab Marchetti ihm einen Job in einem Restaurant, damit er etwas für die Highschool und auch später fürs College dazu verdienen konnte, weil er ja wusste, dass die Mutter nicht sehr gut finanziell aufgestellt war. 1986 ging Mike, nachdem er Gino viele Jahre nicht gesehen hatte, zur Feier der Maryland Hall of Fame, als Marchetti dort aufgenommen wurde. Marchetti wurde von vielen Menschen damals belagert, aber als er Mike und seine Mutter sah, ließ er alle stehen, ging auf sie zu und nahm sie herzlich in die Arme. In den frühen 80er Jahren verkaufte Gino dann seine Fastfood-Kette an die Hotel- und Restaurantkette Marriott, und zwar für fast 50 Millionen Dollar. Er war damit reicher, als er sich das hätte je erträumen können und verdiente damit und auch vorher mit den ganzen Einnahmen wesentlich mehr, als er als Spieler je verdient hatte. Marriott besaß zu dieser Zeit Roy Rogers Restaurants. Das war eine beliebte Fastfood-Kette im ganzen Land und so verschwand der Name Ginos relativ schnell bis Mitte der 80er Jahre vom Markt. Sehr zum Bedauern vieler Stammkunden. Im Jahr 2010 wurde nochmal versucht, die Marke wiederzubeleben. Unternehmer in Maryland mit Unterstützung von Gino-Fans eröffnet eine Ginos-Restaurantkette unter dem Namen Ginos Burgers und Chicken. Das neue Konzept sollte Nostalgie wecken und die alte Marke wieder nach vorne bringen. Die neuen Restaurants boten ganz frische Zutaten, hausgemachte Soßen, hochwertiges Fastfood. Quasi wie heute so Burgerketten, wie wir sie auch kennen. Allerdings konnten sich die Ginos-Restaurants nicht flächendeckend durchsetzen und viele Filialen mussten schnell wieder schließen. Dennoch blieb bis zumindest im Jahre 2019 ein Ginos-Restaurant bestehen. Trotz seines Erfolges in der Geschäftswelt blieb Marchetti dem Football verbunden und war eine beliebte Persönlichkeit, vor allem in Baltimore. Die Stadt verehrt ihn noch heute nicht nur wegen seiner sportlichen Leistungen, sondern vor allem auch wegen seines Engagements für die Gemeinschaft und dafür, dass er so ein bodenständiger Spieler gewesen ist. Gino selber war zweimal verheiratet und hatte insgesamt 4 Kinder und sehr viele Enkelkinder. Er heiratete seine zweite Frau 1978. Aber nach dem Verkauf der Restaurantkette geriet er in eine Midlife-Crisis. Er wusste einfach nicht mehr, was er tun sollte. Er hatte immer gearbeitet und dadurch aß er sehr viel und vor allem trank er zu viel. Er wog 1986 180 Kilo und erlitt dann einen Herzinfarkt. Das hat ihm allerdings zu denken gegeben und er beschloss, sein Leben radikal zu ändern. Er suchte sich ein neues Hobby, und zwar Hochseefischen. Er kaufte sich ein großes Fischerboot und befuhr damit vor allem den Atlantik oder um Florida herum oder auch in den großen Seen, um dort zu angeln. Gino Marchetti starb am 29. April 2019 im Alter von 93 Jahren in Paoli, Pennsylvania. Sein Tod wurde von vielen Fans mit großer Trauer aufgenommen Und noch heute bezeichnen ihn viele als einer der größten Defensive Ends der Geschichte der NFL. Aber vor allem, finde ich, spiegelt das so auch die Art seiner Generation wider, für die es vor allem darum ging, zu arbeiten, ehrlich zu sein, sich normal zu verhalten, keine Starallüren zu haben und ähnliches. So ähnlich war es ja auch bei Johnny Unitas, der ja der umfeierte Quarterback der Baltimore Colts gewesen ist. Tja, und das war schon mal eine kurze Folge über Gino Marchetti und die Baltimore Colts und wie er von einem legendären Defensive End zum Fastfood-Ketten-Millionär wurde. Ja, und nächste Woche werden wir dann wahrscheinlich wieder eine ganz normale Folge machen. Da wird es dann vielleicht mal um eine ganz neue Sportart gehen. Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.